Dass einzelne Gewalt ausüben bei so einer Demonstration lässt sich meistens nicht vermeiden. Aber wir haben viele Bilder heute über Tag gesehen, auch jetzt noch. Da war nirgendwo ein großer schwarzer Block von professionellen Kriminellen, wie man sie auch von den Mai-Demonstrationen in Berlin oder Ähnliches kennt. Da sind Anzugträger, da sind Senioren, da sind Familien, da sind Kinder.
Ja, vor allem Letzteres. Wissen Sie, wenn Kinder in die vorderste Linie gebracht werden von ihren Müttern, von ihren Vätern, wenn sie instrumentalisiert werden, wenn sich Mütter mit den Kindern der Polizei in den Weg stellen, dann müssen sie eben auch mit einfacher körperlicher Gewalt, nämlich weggetragen
reden
werden.
Reden Sie denn jetzt über das schwäbische Bürgertum? Das klingt, als würden Sie aus dem Krieg berichten.
Nein, also Gottlob haben wir hier keine kriegsähnlichen Zustände.
Ministerpräsident Marpus verteidigte das Vorgehen.
Wer auf Arbeiter oder Polizeibeamte Flaschen wirft, selbst mit Pfeffersprays sprüht und sich nicht an die Anweisungen der Polizeibeamten hält, handelt rechtswidrig. Auf solche Situationen mussten die Beamten reagieren.
Die Auseinandersetzungen um Stuttgart 21 sind am Morgen das Thema in der Hauptstadt. Union und FDP sind für das Projekt. Eine Debatte zu den Ausschreitungen der vergangenen Nacht lehnten sie heute als politisch schädlich ab.
Wir werden alles tun, dass das Demonstrationsrecht geschützt wird, auch im Zusammenhang mit Stuttgart 21. Aber wir werden uns auch dafür einsetzen, dass die rechtsstaatlichen Verfahren respektiert werden und dass das staatliche Gewaltmonopol durchgesetzt wird.
Frau Künast, ich will jetzt gern die Diskussion wieder etwas herunterholen. Sie waren ja jetzt sehr laut. Meine Heimatstadt Stuttgart macht Schlagzeilen, die sich keiner wünscht. Es gab in Stuttgart Szenen, die sich nicht wiederholen dürfen. Unsere Polizei, meine Damen und Herren, leistet gute und wichtige Arbeit. Aber Bilder können auch machtvoll sein und vor allen Dingen auch eine manipulierende Wirkung entfalten. Wer das Bild dieses älteren Mannes gesehen hat, der mit blutenden Augen weggeführt wurde, anschließend denselben Mann sieht, wie er sich offenbar absichtlich mit nackter Brust und ausgebreiteten Armen vor den Wasserwerfer stellt und nun liest, er habe andere schützen wollen, der lernt eines, nämlich auf eine saubere Aufarbeitung der Ereignisse zu warten. Ärger, Wut und vor allem Hass machen blind und sind schlechte Ratgeber.
Komport Nummer 230, Stuttgart 21. Hallo und herzlich willkommen zum 230. Komport, den ich am heutigen Freitag, dem 8. Oktober 2010, aufgenommen habe.
It is 12:41.
Ja. So, und um jetzt euch genau zu erzählen, wen ich in welcher Reihenfolge im Intro versteckt habe, muss ich doch gleich ins Outline reingucken. Da hätten wir... erstmal das heute Journal vom 30. Innenminister Rech, der da unbewiesene Behauptungen oder man könnte auch sagen Lügen verbreitet hat. Danach Tagesschau vom 1.10. Mappus lügt und MdB Altmaier rudert. Und dann aus dem Bundestag vom 6.10. Karin Mark dreht ab. Und sie hat übrigens Polizei und Wasserwerfer vergessen, die übrigens auch blind machen und das noch deutlich mehr als der Quatsch, den sie da aufgezählt hat. So. Da konnte ich mich richtig schön drüber aufregen. Und genau das kommt dann nämlich auch in den Podcast, nämlich im ersten Teil im Wesentlichen vor. Und dafür gibt es dann die restlichen Politikmeldungen im zweiten Teil. Und im dritten Teil dann wieder die gewohnte Mischung aus Technikmeldungen mit Mafia und Co. LHC mit, was waren es jetzt doch gleich, über Nacht 248 Bunches wird dann allerdings nicht weiter erwähnt. Und welche Teilfolge euch jetzt gerade in die Ohren tut, das ist... Teil 3, die Technik-Mafia-Space-Ecke, in der sich erstmal zwei Fanboy-Meldungen damit befassen, ob das iPhone denn demnächst auch mal außerhalb von Telekom hier in Deutschland käuflich erwerbbar ist. Dann gibt es Atommeldungen, 3 Stück. Dann gibt es die Mafia mit vor allen Dingen ACTA. 2 Meldungen zum Space, die ich dann noch nachträglich reingenominiert habe und natürlich mehr. 13 Grad, partly sunnige Cool Greetings. Die 13 fühlen sich an wie 12. Es könnte aber auch umgekehrt sein, dass wir 12 haben, die sich wie 13 anfühlen. Wind macht entweder 13 oder 15 bis 22 km/h aus dem East. So richtig Party finde ich das Sunny auch nicht. Ich finde hier nämlich irgendwie gar nicht so richtig viel Sunny. Na egal. Da bin ich jedenfalls wieder. Mit einer Teilfolge, die hoffentlich nicht ganz so lang wird wie die anderen beiden Teilfolgen. Aber hey, das werdet ihr sehen. Punk, punk. Selber punk, punk. Und zwar sehen wir das, wenn ich da hingehe. So. Als erstes hätten wir mal eine Meldung. Google hat sich jetzt überlegt, wo sie doch schon ein ganz tolles, großartiges TM-Videoformat auf den Markt geschmissen haben, was angeblich ach so patentfrei sein soll, dass man doch die Einzelbildkomprimierung auch als Bildformat verwenden kann. Und nennt das also, das Videoformat nennen sie ja WebM, also WebM. Dann nennt man das Bildformat WebP. Oder auf Englisch WebP, Netzpinkel, kann man machen. Oder wie Google es gerne ausgesprochen hätte, WebP. Ja, und das soll also riesig großartig und ganz besonders patentfrei sein. Hat allerdings so den unauffälligen Haken, dass sich der lauteste Kritiker am Videoformat dann auch mal das Bildformat angeguckt hat und gesagt hat, das ist irgendwie ziemlicher Dung. Weil es ist halt ein Bewegtbildformat, das Klötzchen. Und im Zweifelsfall die ein paar Patente, die es an JPEG gibt, die laufen demnächst auch irgendwann aus. Und dann ist das ein sowas von patentfreies Verfahren, weil, nun ja, die Patente halt einfach schlicht und ergreifend zu alt sind, als dass sie noch jemand in Geld umsetzen könnte. Na, so ein Patent, das hat halt von sich aus eine zeitliche Begrenzung und die JPEG-Grundlagen sind alt. Also, keine Ahnung, was Google sich da jetzt irgendwie vorstellt, dass sie mit einem neuen Bildformat erreichen könnten. Mit dem dann ja im Zweifelsfall auch erstmal wieder niemand kompatibel ist. Na, und wenn man nicht JPEG mag, kann man ja immer noch PNG nehmen. Na, das ist meines Wissens auch nicht von irgendwelchen größeren Forderungen bedroht. Von daher wüsste ich nicht, was da jetzt irgendwie das Problem sein soll. Ich meine, dass man H264 nicht mag, das kann ich ja noch nachvollziehen. Wenn man dann sagt, naja, da gibt es aber dieses Patentportfolio und da gibt es Leute, die wollen da unter Umständen Geld für sehen. Aber bei den Bildformaten wüsste ich nicht, dass da irgendwie sowas im Gange wäre. Von daher, ja. Ist jedenfalls eine Meldung, die ich mir letzten Freitag hier schon mal reingeklebt habe. So, dann gibt es ein paar Fanboy-Meldungen. Und zwar, die Gerüchte verdichten sich, dass die Telekom die Exklusivvertriebsrechte an iPhone verlieren könnte demnächst, TM. Ja, weil, wie war das, im November sind die 3 Jahre rum, die sie iPhone exklusiv hatten. Oder im November jährt sich auf jeden Fall mal wieder ein Zeitpunkt, der Zeitpunkt, wo halt iPhone 3 Jahre lang exklusiv war, eventuell hört dann damit auch die Exklusivbindung auf. Und da Gerüchte kücht es jetzt, dass nicht nur Vodafone und O2 sich darauf vorbereiten, iPhones zu verkaufen, sondern dass auch Telekom jetzt an ihren Preisen drehen würde. Und zwar Gerüchte kücht es so frei nach dem Motto, dass man irgendwie in jedem Vertrag 120 Minuten inklusive kriegt mit Datenblub zwischen 300 und 1 Gigabyte und sowas wie Tethering, das könne man dann bei den größeren Verträgen kostenlos dazu buchen, bei den kleinen kostet es Geld, ob es dann noch zusätzliches Transfervolumen brächte, wäre nicht klar. Ich habe Tethering eigentlich nur für das Transfervolumen gekauft. Okay. Inzwischen habe ich ja gelernt, dass Tethering mir dann auch tatsächlich im Krankenhaus noch den Hintern rettet. Weil dann habe ich halt auch für den Rechner einen Internetzugang, sonst hätte ich den nicht. Von daher werde ich einen Teufel tun, da irgendwie was dran zu ändern und hoffe einfach drauf, dass sie nicht auf die Idee kommen, mir noch Datenvolumen wieder wegzunehmen. Weil die 3 GB, die ich jetzt habe, da sieht es nicht danach aus, dass es die irgendwo gäbe. So, man kann sich dann wohl irgendwie zusätzliche Minutenpakete buchen. Und bei den L- und XL-Verträgen kann man sich dann auch noch zusätzliches Datenvolumen buchen. Ja, Tethering scheint im Rahmen des jeweiligen Datenvolumens im Preis inklusive, ob ein größeres Datenkontingent gegen Aufpreis hinzugebucht werden kann, ist unklar. Ja, Gerüchte kücht jetzt so gerade irgendwie durchs Netz, weil ist ja logisch, wenn dann erstmal die Exklusivbindung weg ist, dann muss Telekom tatsächlich anfangen, sich einen Wettbewerb zu stellen, was sie ja bisher nicht mussten. Von daher bleibt da mal abzuwarten. Also bisher habe ich noch nichts gesehen, was mich jetzt irgendwie akut zwingen würde, zu sagen, ja Mensch, das finde ich ja großartig, da würde ich mir jetzt auch einen neuen iPhone kaufen. Aber gut, in die Verlegenheit gerate ich ja die nächsten anderthalb Jahre sowieso noch nicht. Von daher. So, genau. Am Montag gab es dann die Gerüchte, dass sich Vodafone und O2 auf den offiziellen iPhone-Verkaufsstart in Deutschland vorbereiten würden. Und zwar noch für Oktober, wie die entsprechenden Verträge mit Apple sollen in den Angaben zufolge noch in dieser Woche ausverhandelt und dann unterschrieben werden, schreibt Welt Online unter Berufung auf Unternehmenskreise. Da hat man allerdings irgendwie den Rest der Woche nicht mehr viel von gehört. Von daher keine Ahnung, ob das mit innerhalb dieser Woche stimmt. Also ich meine, so lang ist die Woche nicht mehr. Was bis heute Abend nicht in Sack und Tüten ist, findet diese Woche wohl kaum noch statt. Ja, eine offizielle Bestätigung ist auch immer noch nicht eingetrudelt. Von daher kann man da auch noch mal einen halben Salzstreuer draufkippen auf die Meldung. Die schmeckt dann nicht mehr so ganz so süß. Aber gut, Apple ist ja nicht berühmt dafür, dass sie irgendwelche Sachen groß vorher verkünden, sondern die verkünden, wenn sie fertig sind. Im Gegensatz zu zum Beispiel Microsoft, wo sich ja Herr Ballmer auch mal wieder vor die Presse gekollert hat und gesagt hat, ja, noch Weihnachten würde man einen Slate-PC zu sehen bekommen. Ja, schön. Und wann verkauft ihr den nächstes Jahr? Ich meine, die Slate-Kisten, die Herr Ballmer noch vor Apple auf einer Bühne hochgezeigt hat, von denen ist noch keiner zu haben. Also von daher, war wohl irgendwie nix, ne? Ja, so. Das dazu. Dann habe ich hier eine Nicht-Fanboy-Meldung, nämlich Androiden-Apps leaken Daten. Da haben sich nämlich Sicherheitsforscher eine Erweiterung fürs Androiden-Betriebssystem geschnitzt, die das Verhalten von Android-Apps live für den Anwender nachvollziehbar macht. Das Projekt Taint Droid ist eine Gemeinschaftsarbeit von Wissenschaftlern der Pennsylvania State University, der Duke University und der Intel Labs. Klingt sich über eine modifizierte VM der virtuellen Java-Maschine von Googles MobilOS, gepatchte Bibliotheken sowie ein Kernel-Modul ins System ein. Das heißt, sie haben ein Androiden-Betriebssystem genommen, haben es halt auseinandergebaut, haben dann da so ein paar Sachen reingeschnitzt und dann wieder zusammengesetzt. Und da stellt sich raus, dass von den 30 Apps, die sie beguckt haben, 15 dadurch auffallen, dass sie komische Daten verschicken. Und zwar 30 beliebte Android-Anwendungen. Demnach sendet die Hälfte Standortdaten an Werbeserver. Einige Apps würden sogar Geräte-ID, SIM-ID oder Telefonnummer auslesen. Und kann man sich alles runterladen. Macht dann höhere CPU-Last, bla, Fasel. Also die eigentlich spannende Frage ist, ob man als Anwender da irgendwas gegen machen kann, dass die Anwendungen regelmäßig GPS-Standortdaten an irgendwen verschicken. Also mal ganz davon abgesehen, wenn die wirklich GPS auslesen, dürfte das signifikanten Einfluss auf die Akkulaufzeit haben. Ich meine, okay, ich habe jetzt auch schon eine App gefunden, die auf dem iPhone signifikanten Einfluss auf die Akkulaufzeit hatte. Der hat es tatsächlich geschafft, innerhalb von einer Stunde 10 Prozentpunkte Akku zu verlieren, das iPhone 4. Da bin ich dann schon panisch geworden. Es ist nicht gut. Dann bin ich panisch geworden und habe dann erstmal geguckt, so, okay, wie komme ich jetzt irgendwie möglichst schnell zu Apple, um rausfinden lassen zu können, was zum Kuchen hier gerade abgeht, ob mein Akku gerade die Biege macht. Dann habe ich das iPhone zwischendurch mal rebootet. Dann habe ich zusätzlich noch alle offenen Apps rausgeschmissen und dann ging es wieder. Jetzt hat er für heute, eben waren es 98% Akku. Gut, die meiste Zeit, wenn ich mit dem Aufnahmegerät unterwegs bin, da kann er sich ja sowieso zu Tode langweilen, weil da ist er hier in der Tasche und tut gar nichts. Jetzt sind es 96%. Das ist in Ordnung für vor um 8 vom Strom genommen. Jetzt haben wir gleich um 12, 4 Stunden Schnarchzeit. Ja, also jedenfalls Androiden-Apps gibt es, die da Daten in die Welt verteilen. So rein formal ist das allerdings nicht überraschend, weil beim Installieren von Android-Apps wird man ja gefragt, hier, die App möchte folgende Rechte haben. Möchtest du diese App trotzdem installieren? Was da halt fehlt, ist irgendwie, haben wir um 12, was da fehlt, ist irgendwie so, ja, jetzt möchte diese App diese Daten dahin verschicken. Willst du, dass sie das tut? Oder möchte dein Adressbuch auslesen? Aber wenn ich eine Anwendung starte und die zeigt mir ein Bildchen an und will dann mein Adressbuch auslesen, nur um mir eine Werbung anzeigen zu können, da möchte ich vielleicht eine Möglichkeit haben zu sagen, nee, das möchte ich nicht. Aber gut, ich habe eh kein Androiden-Telefon, von daher, ja. Schwupps. Nein, 12. So, das Gleiche soll es übrigens auch bei iPhones geben. Hat dann ein Eric Smith herausgefunden. Der hat nämlich 57 kostenlose Nachrichten, Einkaufs- und Business- und Finanzanwendungen genauer unter die Lupe genommen. Darunter die Top 25 Gratis-Anwendungen des US-amerikanischen App Store. Nach seinen Untersuchungen übertragen 68% der getesteten Programme die per Software auslesbare eindeutige Geräteseriennummer, auch Unique Device Identifier, UDID genannt, und zwar jedes Mal aufs Neue beim Start der Anwendung. Ziel der Übertragung waren Server der jeweiligen App-Anbieter. Weitere 18% der Apps übermittelten verschlüsselte Daten, sodass unklar bleibt, welche Informationen Tierenhersteller zu Gesicht bekommen. Lediglich 14% der Anwendungen scheinen nach Smiths Erkenntnissen clean zu sein. Wobei mir nicht so ganz klar ist, wie er das denn rausgefunden hat, weil so ein Trick so frei nach dem Motto, ich nehme das Betriebssystem, bohre das halb auf, baue da meine Überwachungstools rein und packe das dann wieder aufs System drauf. Kann ja bei einem iPhone eigentlich nicht so richtig dolle funktionieren, weil damit aufbohren ist zumindest nicht offiziell vorgesehen. Ja, also von daher, blub. Ist eine heiße Meldung, die ich mir hier am Samstag reingeklebt habe. So, dann habe ich hier nochmal ein paar Atommeldungen. Gehst du gut zum nächsten Eintrag? Die Frankfurter Rundschau berichtet, dass der Betreiber des AKW Biblis A die Anforderungen des Landes Hessen 20 Jahre schon gepflegt ignoriert hat, naja 19, nämlich Anforderungen aus dem Jahre 1991, die bis zum heutigen Tag ignoriert werden. Dazu gehören 23 der 49 technischen Auflagen für eine höhere Sicherheit und 2 der 6 Auflagen zum Objektschutz. Was dann schon irgendwie die Frage aufwirft, wie kann es eigentlich sein, dass ein AKW-Betreiber 19 Jahre lang Sicherheitsanforderungen ignoriert, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen für den AKW-Betreiber oder den Betrieb des AKWs oder und hat? Ja, also ich meine, eigentlich würde ich erwarten, dass es Möglichkeiten gibt, dass die Aufsichtsbehörden sagen, entweder ihr macht das oder das Ding bleibt aus und das dann auch durchsetzen können. Ich meine, ein AKW auszuhalten sollte so schwer eigentlich nicht sein. Zur Not reitet man da irgendwie mit geballter Polizeimacht ein und wirft dann mit Wasser oder so. Prügelt irgendwie die Bediensteten da nieder. Na, also ich meine, so rein machttechnisch müsste das doch eigentlich drin sein. Dass das irgendwie nicht so richtig cool ist, ja, es ist auch nicht cool, Demonstranten zu verprügeln, krankenhausreif. Na, die hätten übrigens bis 93, 94 erledigt sein sollen, die Anforderungen. Hat die hessische Umweltministerin Lucia Puttrich, CDU, auf eine Anfrage der grünen Landtagsabgeordneten Ursula Hammann mitgeteilt. Die Grüne kommentierte, offensichtlich war den Ministern die Sicherheit von Biblis nicht so wichtig. Der frühere Umweltminister Karl-Heinz Weimar, CDU, hatte die Auflagen 1991 erlassen und eine Frist gesetzt, bis Ende der 1993 beginnenden Revision. 25 der 55 Auflagen wurden nicht vollständig erfüllt. Dazu gehörten 23 der 49 technischen Auflagen für eine höhere Sicherheit und 2 der 6 Auflagen zum Objektschutz. Bei etlichen Forderungen des Landes sei etwas unternommen worden, ohne dass die Auflagen ganz abgearbeitet seien, teilte die Ministerin weiter mit. Bei 8 Auflagen sei noch gar nichts umgesetzt worden. Da frage ich mich doch, wie kann das? Und warum zum Kuckuck hat da niemand gesagt, nee, dann dürft ihr das hier nicht weiter betreiben. Punkt. Ich meine, sollte eigentlich doch nicht so schwer sein. Also ich meine, zumindest irgendwie formal die Genehmigung zum Betrieb könnte man denen doch mal wegnehmen. Sollen sie die neu beantragen? Und dann lehnt man das so lange ab, bis sie entweder ihren fetten Arsch in die Höhe bewegen oder irgendwer von oben sagt, wir wollen das aber. Ne? Aber da haben offensichtlich irgendwie Leute kein akutes Interesse dran, den Energiekonzern RWE dran zu hindern. Ja, dazu zähle etwa der Nachweis, dass Anlagenteile und Messeinrichtungen auch dann funktionstüchtig blieben, wenn Kühlmittel freigesetzt würden. Auch fehle noch immer der Nachweis, dass Teile des Notstromsystems einem Erdbeben gewachsen seien. Die Ministerin betonte, der Betrieb des Kraftwerks in Biblis sei sicher. Die Landesregierung bestehe aber auf der Erfüllung der Weimarer Auflagen. Ja, was denn jetzt? Hat er die Auflagen nur gestellt, weil ihm gerade langweilig war? Also ich möchte doch hoffen, dass dem nicht so ist, weil, also ich meine, wenn Minister irgendwelche Auflagen stellen, nur weil ihnen langweilig ist, dann sollte man ihn irgendwie Beschäftigungstherapie zukommen lassen. Da gibt es bestimmt gute Möglichkeiten. Allerdings seien einige womöglich nicht bei der kommenden Revision von Mitte 2011 anzurealisieren, etwa wegen langer Lieferzeiten von Komponenten. In diesem Fall könne erst in der darauf folgenden Revision nachgerüstet werden. Die haben da 20 Jahre lang das Zeug liegen lassen, da wäre es ihnen ja wohl mal möglich gewesen, Zeug zu bestellen. Hallo? Ja, das fällt dann in die Kategorie, was? Wie? Wo? Dann hat der CDU-Landtagsabgeordnete Peter Stephan die Vorwürfe hingegen an Politiker von SPD und Grünen zurückgegeben. Insgesamt 5 rot-grüne Minister in Bund und Land hatten von 1991 bis 1999 8 Jahre lang Zeit, um alle Auflagen umzusetzen. Passiert ist aber nichts Substanzielles. Weil die auch nichts getan haben, ist das gut. Naja, also 91 musste man noch nichts umsetzen, ne? Weil wenn die Zeit hatten bis 93, 94, dann fängt die Zeit frühestens 93, 94 an. Dann dauert es ein bisschen, bis man mitkriegt, dass die da ihren fetten Arsch nicht in die Höhe begeben haben. Dann kann man seinen fetten Arsch selber in die Höhe begeben. Also so ab 95 ungefähr hätten dann mal Leute mal aktiv werden können. Das sind dann aber nur noch 4 Jahre. Das sind dann keine 8 Jahre mehr. Gut, warum da dann irgendwie niemand seinen Arsch in die Höhe bewegt hat, wäre dann die andere spannende Frage. Könnte man ja mal die Damen und Herren Minister von damals befragen. Wo war eigentlich Fischer Umweltminister? War das nicht auch da unten? So, dann gibt's Präventiverfassung. Die Polizei macht jetzt schon erkennungsdienstliche Behandlung von den üblichen Verdächtigen, bevor die Castor-Demos überhaupt angefangen haben. Na, weil im November sollen ja mal wieder Castor-Behälter durch die Gegend transportiert werden. Und da gab es in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung einen Bericht, dass auch einem Kassenwart von einem Verein, der noch nie zu irgendwas verurteilt wurde, also zu gut Deutsch, der als unschuldig zu gelten hat bei allen Vorwürfen, die irgendjemand ihm hätte machen können, dem wurde so ein Brief geschickt, so frei nach dem Motto. Zur Begründung heißt es in der Vorladung, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in nächster Zeit erneut strafrechtlich relevant verhalten werden. Und dann werden die komplett erfasst. Also so frei nach dem Motto, Nacktscanner ist dagegen dann noch Kinderspiel. So, hier Fingerabdrücke reicht nicht. Fingerabdrücke, Handabdrücke, Fußabdrücke, alle Besonderheiten, die irgendwo sonst noch am Körper versteckt sind. Ob die sich dabei dann auch irgendwie komplett nackt ausziehen dürfen und die Beamten sie komplett inspizieren dürfen, inklusive sämtlicher Körperhöhlen, wäre mal interessant rauszufinden. Übrigens wäre ich bei der Gelegenheit dann auch dafür, dass die Damen und Herren Beamten dann natürlich auch genauso inspiziert werden dürfen von allen Interessierten. Na, Präventiverfassung. Präventiverfassung allerdings eben auch mit so einem, dass sie sich erneut strafrechtlich relevant verhalten könnten. Erneut? Der hat sich noch nicht strafrechtlich relevant verhalten. Zumindest gibt es kein Urteil, aus dem hervorgeht, er hätte sich strafrechtlich relevant verhalten. Das heißt, alles, was es höchstens geben kann, sind Vorwürfe, die dann allerdings nicht gerichtsfest bewiesen wurden. Und was nicht gerichtsfest bewiesen wurde, na, da haben wir hier so ein komisches Prinzip in dubio pro reo, das ist nicht da gewesen. So, viel Spaß beim Beweisen. Na, also vor allen Dingen dann auch so frei nach dem Motto, ja, bitte kommen Sie vorbei, wir wollen Sie komplett untersuchen. Wenn Sie nicht vorbeikommen, dann holen wir Sie gewaltsam. Ob Sie da auch mit Wasserwerfern vorfahren, wäre dann die andere spannende Frage. Na, denen ist dann allerdings erstmal ihr Erfassungssystem kaputt gegangen. Huch. Ein Pech. Das wollte ich gerade sagen, Hubschrauber, aber jetzt höre ich ihn nicht mehr. Egal. Dann ist Bibeles A am Dienstag auch schon wieder kaputt gegangen. Da hat eine automatische Umschaltung der Stromversorgung nicht funktioniert, weil der Schalter defekt war, berichtet das Hessische Umweltministerium am Dienstag. Der Strom habe am vergangenen Donnerstag vom Hauptnetz auf das Reservenetz umgeschaltet werden sollen. Dabei sei die Spannungsversorgung nicht automatisch auf eine von 4 Eigenbedarfsschienen umgeleitet worden, wie vorgesehen. Man habe den Strom per Dieselaggregat ersetzt, bis der defekte Schalter ausgetauscht gewesen sei, berichtet das Ministerium. Eine Woche vorher hat es bereits wegen eines defekten Schalters Probleme bei der Umschaltung der Stromversorgung gegeben. Bibeles A erzeugt derzeit übrigens wegen einer Wartung keinen Strom. Oder anders ausgedrückt, das hätte heftig ins Auge gehen können, ist es nicht, weil sie da gerade die Brennelemente auswechseln. Na, aber die AKWs sind sicher. Bibeles B ist ja auch so ein Schrotthaufen. Oder anders ausgedrückt, in Bibeles wüsste ich nicht, dass auch nur ein einziges sicheres AKW stünde. Da stehen 2 Dinger, die im Zweifelsfall nur noch drauf warten, bis mal irgendwann ein katastrophaler Fehler passiert. Na, das fällt dann in die Kategorie, ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich meine, vor Tschernobyl sollen ja wohl auch die Wissenschaftler gesagt haben, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis was schief geht. Und dann war es keine Frage der Zeit mehr, sondern dann ist was schief gegangen. Und danach haben dann alle gesagt, die bösen Russen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch in Deutschland mal ein atomarer Störfall der Kategorie ganz besonders böse passiert. Wo man dann nur hoffen kann, dass da nicht allzu viele Bürger von betroffen sind. Oder wenn da Bürger von betroffen sind, dann vielleicht die Damen und Herren der schwarz-gelben Koalition. So, letzte Woche hatte ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie ausführlich drüber berichtet habe, die Meldung, dass Microsoft, die ja von die gegen ein Patent der Firma i4i, ein XML-Patent, vorgehen, die haben da Unterstützung von unter anderem der EFF bekommen, ne, weil Softwarepatente sind ja böse. Und die armen Microsoft-Leute, die sind ja nur Opfer. Ja, stellt sich raus, Microsoft verklagt jetzt übrigens Motorola wegen Android, weil da wären halt Patente von betroffen. Na, und es sieht wohl danach aus, dass die Motorola-Leute gesagt haben, naja, wir machen mal irgendwann ein Windows Phone 7 Telefon, aber noch nicht gleich am Anfang. Und danach haben die Microsoft-Pfeifen dann das Gericht aus der Tasche gezogen und gesagt, hier, dann kriegt ihr einen auf die Nase. Huch. Ja, und Microsoft ist irgendwie der Meinung, also auch Herr Gesichtsbalmierung ist der Meinung, so frei nach dem Motto, ja, also Androiden-Betriebssystem, da muss man ja trotzdem Geld an uns bezahlen. Warum dann irgendwie jemand noch Windows Phone 7 ohne Series nutzen sollte, wäre dann die andere spannende Frage, nur weil bisher gibt es das ja auch noch gar nicht, von daher weiß ja keiner, ob das was ist. Und ja, jetzt mal gucken. Es geht übrigens angeblich um 9 Microsoft-Patente, die Synchronisation von E-Mail, Kalender und Kontakten, Meetings zu terminieren und Notifying Applications of Changes in Signal Strength and Battery Power. Na, also, ja, komisch. Also, ne, so frei nach dem Motto, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und die Motorola-Leute, die waren halt nicht laut genug für Microsoft. Und damit zieht Microsoft dann plötzlich eine Patentklage aus dem Hut und sagt hier, böse. Zack. Ja, also wäre ich EFF, würde ich mich ja auch leicht verarscht fühlen, erst irgendwie mit Microsoft zu sein, nur um dann mitzuerleben, dass Microsoft da plötzlich Billigpatente aus dem Hut zaubert. Oder vielleicht sind es keine Billigpatente, aber also eine Softwarepatente. Die muss ich nicht gut finden. Software braucht keine 20 Jahre Patentfristen auf Ideen. Aber ja. Also frei nach dem Motto, entweder man nimmt Windows Phone 7 und bezahlt Microsoft oder man nimmt das Androiden-Betriebssystem und bezahlt Microsoft dann für Patente oder man nimmt überhaupt nichts und stellt keine Telefone her. Ich meine, die einzigen, bei denen ich nicht wüsste, dass sie jetzt schon was in der Hand hätten, sind die WBOS-Dinger, aber von denen hört man ja auch irgendwie nichts mehr. Na, nachdem Palm von HP gekauft wurde, ist ja von WBOS nicht viel mehr zu sehen gewesen bisher. Kommt vielleicht noch. Und bei Apple versuchen sie es, ich weiß nicht, ob sie es versuchen, aber wenn sie es versuchen, dann viel Spaß. Apple hat im Zweifelsfall auch ein Patentportfolio, was sich gewaschen hat. So, dann gibt's lustiges Doppeldenk. Genau, das habe ich bei Isotop geklaut. Microsoft findet Softwarepatente doof, wenn sie selber betroffen sind. Zugleich verklagt Microsoft Motorola wegen angeblicher Android-Softwarepatente. Die Logik kennen wir. Ja. Ah, dann gab es Mafia-Meldungen. Die letzte Runde Verhandlungen über das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA, sind gelaufen und es ist keine fertige Einigung hinten runtergefallen. Wo man jetzt ja eigentlich meinen könnte, hey, dann verhandelt doch nochmal. Aber nö, wollen sie nicht, sie wollen den Rest jetzt irgendwie per E-Mail abkaspern. Aber wenn die unverschlüsselt sind, dann fröhliche Weihnachten. Also mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie die aktuelle Fassung von ACTA auch schon erst inoffiziell, dann offiziell im Netz aufgeschlagen ist. Oder anders ausgedrückt, was da jetzt an Vereinbarungen drin steht, das kann man sich dann schon in aller Ruhe durchlesen. Wobei es irgendwie danach aussieht, dass das, was da jetzt drin steht, nicht mehr ganz so schlimm sein soll, wie das, was zwischendurch mal drin stand. Aber was da jetzt genau drin steht, na, da muss man doch noch abwarten. Und vor allen Dingen, wie es dann implementiert wird. Na, also ich meine, ACTA ist ja sowieso der Versuch von USA, Urheberrechtsregelungen durchzusetzen, ohne sich da die offiziell schon existierenden Wege zunutze zu machen. Also halt die WIPO, World Intellectual Property Organization. Weil da sind ja inzwischen zu viele Länder, die nicht einfach blind jedem Urheber alles in die Hand drücken wollen oder jedem Rechteinhaber alles in die Hand drücken wollen. Na, weil die eigentlichen Autoren, die eigentlichen Urheber kriegen da ja nichts von. Aber hey, also ACTA ist jedenfalls noch nicht fertig. Was allerdings fertig ist, Hadopi, Frankreich setzt neues Gesetz gegen Raubmordkopierer erstmals ein. In Frankreich sind zum ersten Mal Warnungen an mutmaßliche Raubmordkopierer im Internet verschickt worden. Basis dieser E-Mail-Aktion ist ein umstrittenes Gesetz, das vor einem Jahr verabschiedet wurde. Eine staatliche Behörde wertet IP-Nummern aus und verwarnt Internetnutzer, die illegale Daten aus dem Netz geladen haben. Zunächst, wie heute geschehen, per E-Mail. Beim zweiten Mal per Einschreiben. Es folgen als nächste Stufen ein Bußgeld und schließlich die einjährige Sperre des Internetanschlusses. Digitalmord. Na, weil was sie da rausholen, ist ja nicht, wir wissen, dass du Geraubmord kopiert hast, sondern wir werfen dir vor, du hättest Geraubmord kopiert. Na, die warten nicht mal ab, dass irgendwie ein Gericht beschließt, ja, du hast Geraubmord kopiert, dir darf tatsächlich irgendwie der Internetzugang weggenommen werden, sondern der Vorwurf soll ja völlig ausreichen. Und dann soll man sich dann hinterher wehren dürfen. Und völlig überraschend, Musik- und Filmverlage begrüßen das staatliche Eingreifen durch die französischen Behörden. Ja, also seit Dienstag wurde zurück halopiert. Ob Hadopi dann auch gleichzeitig an sich selbst schon so einen Brief geschickt, eine E-Mail geschickt hat, ne, weil die sind ja damals dabei ertappt worden, als sie losgelegt haben, dass sie für ihr Logo eine Schriftart verwendet haben, die sie nicht lizenziert hatten. Also Raubmordkopie, zu gut Deutsch. Raubmord-Terrorkopie. Dann gibt es laut Torrent Freak einen ISP Free, der die Warnmails nicht an seine Kunden verschickt, weil in dem Gesetz steht gar nicht drin, dass der Provider die Infrastruktur dahinzustellen hat, sondern da steht eigentlich nur, der Provider soll die Namenszuordnung machen. Punkt. So, das machen sie. Und danach sagen sie, ja, und um die E-Mails dahin zu kriegen, da kümmert ihr euch mal schön selber drum. Na, also im Wesentlichen hier unseren SMTP-Server benutzt ihr nicht. Weil spätestens, wenn es dann darum geht, irgendwie Papier irgendwo hinzuschicken, das wäre ja dann Kategorie besonders absurd. Wenn dann Papierbriefe von der Behörde erst an den Provider geschickt werden, der Provider die Papierbriefe dann an die Kunden verschickt und die Kunden dann erst mal blöd gucken. Ja. Ja, also die verschicken einfach nicht über ihren SMTP-Server. Das ist so ungefähr der Kern von der ganzen Aussage. Dann hat Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Klammer auf FDP, Klammer zu, ACTA gelobt, nämlich dass da keine Three-Strikes-Digitalmord-Geschichten mehr verpflichtend drin stünden. Das sei ja ein großartiger Fortschritt, ja, weil Three-Strikes-Digitalmord will sie halt nicht. Ja, sie will halt nur Two-Strikes-Digitalmord, was im Wesentlichen irgendwie kein gigantischer Unterschied ist. Ja, das sind privatrechtliche Geschichten, wenn irgendwer der Meinung ist, ich hätte sein Urheberrecht gebrochen. Da hat da nicht die Polizei bei mir einzubrechen und mir sämtliche Knochen zu brechen, sondern das hat dann doch irgendwie einen etwas legaleren Weg zu verfolgen, eigentlich. Aber gut, da sind irgendwie die CDU-Pfeifen ja anderer Meinung. Von daher, hey, ich brich mal bei euch ein. So, und da meint sie jetzt, es ist gut, dass der Verhandlungstext zu ACTA keine Regelungen zu Internetsperren enthält. Internetsperren jetzt nicht wie Zensosola-Internetsperren, sondern Internetsperren wie Hadopi-Internetsperren. Ich finde das sowieso blöd, dass irgendwie die beiden Begriffe, die beiden Sachverhalte mit demselben Begriff versehen werden. Die. Aber ja. Und so ganz nebenbei, der Bundestag muss das Ding auch noch abnicken, aber bei den Pfeifen aus der Koalition bin ich mir einigermaßen sicher, dass der Bundestag nichts anderes als Ja sagen wird. Zu ACTA. Wann immer es dann bei denen vorbeikommt. Ist eine Meldung von gestern gewesen. Was dann nicht von gestern, sondern von Montag ist, das VPAT-Tab. Nämlich der Neophonie-Chef Helmut Hoffer von Ankershoffen, der hat dann eingestanden, dass er tatsächlich bei Amazon selber sein eigenes Gerät bewertet hat, als ist so großartig. Und lässt jetzt seinen Firmenchef-Job ruhen. Ne? Er ist nicht irgendwie rausgekickt worden und nicht arbeitslos, sondern er lässt den Job ruhen. Rausgefunden hatte das Richard Gutjahr, der sich einen Spaß draus gemacht hatte, die komischen Jubelbewertungen dann mal aus der Nähe zu begutachten und festzustellen, komisch, bei Amazon findet man zu diesen Jubelbewertern da wünscht dir was Zettel von Ankershoffen und seiner Frau. Hä? Ja, so, dann Migos in Nokias Führungsetage geht schon wieder jemand, nämlich der für die Entwicklung von Migo-Geräten verantwortliche Ari Yaxi verlässt den Handyhersteller aus persönlichen Gründen. Und ja, oder anders ausgedrückt, Nokia kommen jetzt langsam ernsthafte Anzahlen an Leuten abhanden. Ne? Das ist so ähnlich wie HP. Ziemlich viele von den Verantwortlichen fürs WBOS, für den Palm Pre verlassen haben. Oder anders ausgedrückt, in Palm Pre in neuerer Version wird es dann wahrscheinlich nicht geben, weil die haben da keine Leute für. Bei Nokia rennen jetzt also auch Leute in größeren Scharen weg, also vor allem Führungsleute. Ist dann aller spätestens die Frage aufwirft, wie lange wird Nokia da jetzt noch weitermachen können. Dann macht Oracle übrigens bei LibreOffice nicht mit. Auch nicht wirklich überraschend. Ne? Wäre eher überraschend gewesen, wenn die gesagt hätten, nein, wir wollen aber doch noch mitmachen. So dass jetzt also im Wesentlichen das OpenOffice in zwei verschiedenen Fassungen weiterentwickelt wird, nämlich einmal als OpenOffice nur von Oracle und einmal als LibreOffice von der Kerncommunity, die halt mit Oracle nicht glücklich ist. Wie überraschend. So, am Mittwoch gab es dann eine Meldung, dass das Androiden-Handy G2 von wem ist denn das G2? Also halt der Nachfolger vom G1. Wenn man das Ding aufmacht und da sich irgendwie Rootrechte verschafft und dann einmal rebootet, dann ist man die Rootrechte wieder los, weil da ist irgendwie Hard- und Software drin, die das Betriebssystem wiederherstellt. Beziehungsweise die dafür sorgt, dass alle Änderungen ohnehin nicht permanent waren. Was dann allerspätestens interessant wird, wenn da mal ein Betriebssystem-Update vorbeikommt, weil entweder darf man nach einem Betriebssystem-Update das Gerät nicht mehr aus- und wieder anschalten. Oder das Betriebssystem-Update verschafft sich irgendwie Rechte darauf, wirklich in die relevanten Speicherbereiche aktiv reinzuschreiben. Dann wäre interessant, wie es denn an diese Berechtigungen rankommt, weil da müsste man sich ja zum permanenten Aufmachen von dem Gerät nur diesen Weg da freischaffen. Und es kann ja eigentlich nicht so schwer sein, das ist schließlich alles so offen. Das ist zumindest immer das Märchen, was Google da erzählt. So, und dann von eben gab es noch zwei Space-Meldungen, habe ich mir noch aufgeschrieben. Nämlich am Donnerstag ist die Nutzlast für STS-133, Discoverys letzten Flug zur ISS, am Launchpad angekommen, wurde da in den Payload-Changeout-Room hochgezogen und rübergezogen. Und wird dann, ich meine sogar heute irgendwie, angefangen ins Shuttle zu installieren. Und ganz nebenbei haben sie da auch noch irgendwie für einen Transformers-Film gedreht. Aber das ist ja nicht wirklich spannend. Und was dann schon in die Kategorie etwas spannender fällt, eine Soyuz-Start, Expedition 25, die zweite Hälfte der Crew, ist mit einer Soyuz TMA-01M gestartet. Ja, 01, das ist irgendwie eine Weiterentwicklung der Soyuz-Kapsel, die nämlich überhaupt keine analogen Systeme mehr enthält, sondern komplett digital sein soll. Oder anders ausgedrückt, wenn da jetzt irgendwas schief geht, könnte es durchaus daran liegen, dass da neue Technik im Einsatz ist. Ich gehe aber bei den Russen irgendwie davon aus, dass die da Technik einsetzen, die sowieso schon einige 10 Jahre reifen konnte. Wo sie sich also einigermaßen sicher sind, dass das eh funktioniert, weil also bei den Soyuz-Dingern, da geht ja irgendwie nie was schief. Naja, stimmt nicht, es geht schon mal was schief, aber nicht ernsthaft. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es auch im dritten Teil Shore Patrol, und zwar nicht alleine, sondern hier mit, also hören tut man erstmal nur, dass sie einen von den, lasst mich lügen, 4 Leuten von Rapalje auf die Bühne holen. Ist aber noch ein zweiter, bei dem ich jetzt allerdings nicht weiß, wie er heißt. Mit dabei, irgendwie war mir klar, wenn ich hier stehen bleibe, kommt eine S-Bahn. Es fehlt übrigens noch die Gegenrichtung. Und zwar The Tunes Called The Gale, also der Titel heißt irgendwie The Gale, ist vom Öjendorf Sonntag 16.37 Uhr und wenn mich nicht alles täuscht, dann auch einer der ersten, die mit den richtigen Mikrofonen aufgenommen sind, ist in meiner Aufnahme 4 Minuten 35 lang und gefolgt von einer Aufnahme aus dem Comedy Central Podcast Maria Bamford, Half Empty, 2 Minuten 24. Ja, da musste ich drüber schmunzeln und deswegen dachte ich mir, Mensch, dann nehme ich das doch einfach mal mit als Outro. So, und nachdem sich jetzt hier mein Next Button disabled hat, würde ich sagen, habe ich's. Naja. Und sag dann erstmal, ein bisschen Sonne hat's inzwischen. Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hier hören zu können. Dann drohe ich damit, dass ich eventuell möglicherweise vielleicht nächste Woche auch mal wieder unterwegs sein könnte und vielleicht sogar wieder was aufnehmen und noch viel, viel leichter das sogar noch ins Internet stellen könnte. Da kommt doch die Gegenrichtung. Ich höre sie doch schon. Jawohl. Das machen die nur, um mich zu ärgern, ne? Ja, ist ja gut. So, und genau. Voraussichtlich, möglicherweise, eventuell nächste Woche. Vielleicht dann auch nicht in ganz so ausführlicher Länge. Weil meine 30-Minuten-Grenze habe ich jetzt dreimal gebrochen. Juhu. Dann sage ich viel Spaß mit The Gale von Shore Patrol mit Rapalje. Und Half Empty. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn jetzt nichts dazwischen kommt.
We'd like to invite another extended family on stage now. We're going to play a tune called The Gale. As soon as we can find David from Rapalje. Where are you, sir? Here he is! He's better looking than me, so. Anyway, this one's called The Gale. You probably know it from the movie Last of the Mohicans, but it's called The Gale. The tune is called The Gale.
as you could. When I was growing up, I was a bit of a dark kid. I was reading in the paper that a lot of kids in the United States are suffering from depression. Younger and younger, children are seeing the sippy cup as half empty. And I was a bit of a dark kid. I'd occasionally stage my own death for fun. Mother, I've taken a whole bottle of pills.
Oh, my God. What did you take?
Tums.
Maria, those are your father's.
What, mother? I can't hear you. The calcium is coursing through my veins. I never really thought of myself as depressed, as much as paralyzed by hope. And, my mama says religion makes her happy. I don't know if I believe in God, because I don't like the idea of some touched by an angel sitting up there making decisions like, I'm going to put you in a paralyzing diving accident so you can inspire people with watercolors you paint with your feet. I was seeing a therapist. I can't say it properly because I don't take it seriously. And I had a lot of anxiety. And my therapist, she told me to,
why don't we sing those anxieties aloud? Let's take the power away from those little anxieties. Let's call those anxieties gremlins.
Why don't we just call them anxieties?
Would you feel more comfortable with goblins?
Yes. Well, this is my anxiety song. If I keep the kitchen floor clean, no one will die. As long as I clench my fists at odd intervals, then the darkness within me won't force me to do anything inappropriately violent or sexual at dinner parties. Woof! As long as I keep humming a tune, I won't turn gay. I can't get you if you're singing a song. Yeah!